Pfarrer sind ja immer so auf der Suche nach einer packenden Predigt, Illustration oder irgendwas, was die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Und da gab es einen Pfarrer zu Pfingsten, der hat seine Pfingstpredigt vorbereitet und dann hat er sich mit dem Küstner abgesprochen und hat gesagt, wenn ich während der Predigt rufe, komm Heiliger Geist, ich habe hier diese weiße Taube besorgt, dann lass du diese weiße Taube vom Kirchenfenster hier in den Gottesdienstsaal in die Kirche reinfliegen und hey, da haben wir die Aufmerksamkeit von allen, das wird die Leute packen. Ein toller Plan und er ist so voll Energie, ganz begeistert an seiner Predigt und dann kommt er zu dieser Stelle und er ruft, komm Heiliger Geist, und nichts passiert. Und er ruft nochmal, komm Heiliger Geist, wieder nichts. Er probiert es noch einmal, komm Heiliger Geist, und der ertönt die verzagte Stimme von draußen, die sagt, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Ah, kommt es euch auch manchmal so vor, in unserem Gemeinschaftsleben oder auch in eurem persönlichen Leben, dass die Katze den Heiligen Geist gefressen hat? Ist natürlich nicht möglich, gell? Aber fühlt euch manchmal so, dass wir Gottes Wirken, Gottes Reden durch seinen Geist nicht so erleben, wie wir es vielleicht könnten. Jochen Bendel hat vor 2 Wochen hier aus diesem Text hier in Epheser 5 gepredigt auch darüber, wie wir Gottes Geist, wie wir Gottes Licht in unser Leben lassen können. Und die Woche drauf waren wir in Siegen auf der Calvary Chapel Konferenz da. Und auch da gleich die erste Bibelstunde war aus diesem Abschnitt hier in Epheser 5. Und der Sprecher hat gesagt, der Heilige Geist muss unser Kopf und unser Herz und unsere Füße beeinflussen. Unser ganzes Sein. Ich möchte mit euch gerne die Verse 18 bis 21 lesen hier, Epheser 5, 18 bis 21. Das sagt uns der Herr, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, also wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also kontrolliert vom Geist, nicht von irgendwelchen anderen Substanzen oder Mitteln oder auch Personen. Und wie können wir das tun? Vers 19, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also hier die Aufforderung, die Einladung ist, werdet voller Geist. Es steht hier in einer beständigen, fortlaufenden Zeit im Griechischen. Also werdet ständig voll Geist, voll mit ihm, erfüllt von ihm, geprägt von ihm. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir von einem Ihm sprechen hier. Wir sprechen, wenn wir über den Heiligen Geist reden, nicht irgendwie über eine esoterische Kraft oder Energie. Nee, es geht um eine Person, um eine geistliche Person, um eine göttliche Person, mit der wir Beziehung haben können. Es geht um Beziehung mit Gott. Ihr wisst ja, unser Gott ist ein bisschen komplizierter, als wir uns das vorstellen können. Und es ist gut so, sonst hätten wir ihn selbst geschnitzt. Es beruhigt mich immer. Aber wir haben einen dreieinigen Gott. Also ein Gott, der in 3 Personen existiert. Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Ein Was und 3 Wers. Wer es versteht, kann sich nachher bei mir melden. Mit dem würde ich mich gerne unterhalten. Aber wir sehen, dass alle 3 Personen Gott sind und dass alle 3 denselben Charakter haben. Wie ist der Vater? Wie Jesus? Wie ist Jesus? Wie der Vater? Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wenn wir Jesus betrachten im Evangelium, so liebevoll, so rein, so heilig, so barmherzig, so menschenfreundlich, ist Gott der Vater. Wie ist der Heilige Geist? Ja, auch wie Jesus. In Johannes 14, Verse 16 und 17, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Jesus sagt, ich werde nimmer geistlich und körperlich anwesend sein bei euch, vor allem körperlich nimmer, aber ich werde euch einen anderen Beistand senden. Wenn man das im Griechischen anschaut, bedeutet so viel ein anderer, so einer wie ich, von derselben Art, wie ich es bin. Also wieder, selbe Charakter, selbe Heiligkeit, selbe Liebe wie Jesus. So ist der Heilige Geist. Also wir müssen keine Angst haben vor dieser dritten Person der Gottheit. Es erinnert mich übrigens an 1. Mose 2, dieser andere Beistand. Erinnert ihr euch, dass Gott da die Frau erschaffen hat als Hilfe für den Mann, als Hilfe, um seinen Auftrag zu erfüllen? Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Und er schenkt ihm Partnerschaft. Und Eva hilft ihrem Mann, sie stellt ihm ihre Gaben, ihre Kraft zur Verfügung, dass sie gemeinsam diesen Auftrag, den Gott dem Adam gegeben hat, erfüllen können. Und Gott, der Heilige Geist, ist unser Beistand. Also er möchte uns seine Kraft zur Verfügung stellen, seine göttliche Kraft, seine Gaben. Und das ist ziemlich cool, weil er ist allmächtig. In Johannes 14, Vers 18, hat Jesus gesagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und als Jesus den Visionsbefehl gegeben hat, kennt ihr alle in Matthäus 28, da lesen wir, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wow, das ist cool, ne? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, ich, der allmächtige Gott, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Jesus ist heute bei dir. Jesus ist heute hier mitten unter uns. Wie? Ja, durch die Person des Heiligen Geistes. Eine andere Person, aber doch derselbe Gott. Deswegen konnte Jesus sagen, ich komme zu euch. Ein bisschen kompliziert, zu kompliziert, als dass wir es intellektuell wirklich verstehen können und genau analysieren können. Aber auf jeden Fall, wenn der Heilige Geist bei uns ist, in uns ist, dann ist auch Gott bei uns und in uns. Gott der Vater, Gott Jesus, der dreieinige Gott ist bei uns und in uns in der Person des Heiligen Geistes. Und wie ist das Kräfteverhältnis zwischen uns und unserem Beistand? Du hast schon mal überlegt, Jesus hat gesagt in Johannes 15, getrennt von mir könnt ihr wie viel tun?
Nichts.
Nichts. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, hat er seinen Jüngern gesagt. Und das gilt auch noch für uns heute. Natürlich. Also ohne ihn sind wir wie ein Auto ohne Benzin. Oder wie eine Glühbirne von mir aus ohne Strom. Ohne mich könnt ihr nichts tun, da sind wir machtlos. Wir können nicht Jesu Werk tun ohne Jesus. Wir können nicht Gott nachahmen, wie wir in Epheser gelesen haben. Wir können nicht Jesu Leben leben, ein Jesus-ähnliches Leben ohne Jesus. Das funktioniert nicht. Wir können nicht Gottes Reich bauen ohne Gott, den Heiligen Geist. Also es ist nicht nur ein bisschen, nicht ein bisschen möglich, es ist völlig unmöglich. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist unmöglich für uns, aber es ist natürlich absolut möglich für ihn. Paulus hat in Philipperbrief 4, Vers 13 gesagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. In 2. Korinther 5 hat er gesagt, die Liebe Christi drängt uns. Also wir merken, da hat Gott, der Heilige Geist, etwas in seinem Denken und in seinem Herzen und in seinem Leben getan. Und ich brauche das, ich brauche den Heiligen Geist, um Feuer und Flamme sein zu können für Jesus. Dass dieser Funke von Jesus überspringt in mein Herz. Dass ich dieses Leben und diese Kraft von Jesus empfange. Der Lloyd Pulley hat auf dieser Calvary Chapel Konferenz über Epheser 5 gepredigt und er hat uns hier drei Tests gezeigt, wie wir praktisch feststellen können, ob wir im Geist sind oder nicht, ob wir vom Geist kontrolliert sind oder vom Fleisch kontrolliert sind. Und der erste Punkt ist die Rede. Also unsere Rede wird anders sein, wenn wir dem Heiligen Geist hingegeben sind, als wenn wir es nicht sind. Das zweite ist unsere Einstellung. Die wird auch anders sein. Wir werden ein dankbares Herz haben. Steht hier, ihm Dank sagen in allem. Und das dritte ist in unseren Beziehungen die Unterordnung untereinander. Ordnet einander unter. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hey, das kann ich auch nicht, wenn ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bin und dem Heiligen Geist hingegeben bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, wenn ihr diese drei Tests auf euer praktisches Leben anlegt. Aber ich habe so diese letzte Woche öfter mal gemerkt, dass ich nicht unter seinem Einfluss bin. Ich hatte so ein paar Projekte, ich habe einen Sandkasten zusammengebaut für meine Kinder und dann habe ich so eine Insektenschutztür gebaut hier für einen Küchenausgang. Und das Ding ist einfach Schrott, ja, die Schrauben, so billig Schrauben, war zwar ein Bit dabei, aber der war eigentlich ein Stück weit zu klein für die Schraube und wenn da ein bisschen Widerstand gekommen ist, hat die das Profil ausgeratzt und dann ging nichts mehr, da musste ich mit der Zange die Dinger, also von 12 Schrauben, 10, haben nicht funktioniert, also aus einem Projekt, was vielleicht so 1,5-2 Stunden dauern hätte sollen, ist so ein Projekt von einem halben Tag geworden und ich war frustriert. Und Leute, wenn ich frustriert bin, dann mag ich euch nicht und dann mögt ihr mich nicht und ich mag mich selber auch nicht. Vielleicht kennt ihr das. Ich muss meine Familie um Vergebung bitten an dem Abend. Und mir ist diese Woche wieder so bewusst geworden, wie viel mehr ich von ihm brauche. Dass er mein Leben mehr dominiert. Und es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Es ist nicht irgendwie so ein 10-Punkte-Programm, das Gott uns gibt. Mach das und das und das und das und dann kannst du gefüllt werden, gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Nee, es ist ganz einfach, wenn ich merke, hoppala, jetzt bin ich gerade nicht unter seinem Einfluss, dass ich einfach sage, okay, stopp, ich halte inne und ich kehre um in dem Sinn, ich wende mich ihm zu und ich bitte ihn. Wer von euch ist Vater? Ich liebe es, meine Kinder zu beschenken, oder? Macht euch das auch Freude? Und Jesus hat gesagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also es ist einfach. Du musst nicht erst irgendwie so eine Woche Einkehrtage halten oder weiß nicht, irgendwie eine Technik oder mit Anstrengung irgendwas produzieren. Nee, du wendest dich einfach vertrauensvoll an deinen himmlischen Papa. Und du bittest und glaubst, dass du empfangen hast und er gibt. So einfach. Zu Pfingsten war der Tag, an dem Gott seine Gemeinde zugerüstet hat, in alle Welt rauszugehen. Zugerüstet hat für diesen Missionsauftrag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Fällt es dir leicht, Zeugnis zu geben, von Jesus zu erzählen, anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen? Fällt es dir leicht, dich selbst zu verleugnen? Dich selbst zu beherrschen? Fällt es dir leicht, ein christliches, heiliges Leben zu leben? Gegen den Strom zu schwimmen? Menschen zu lieben? ausdauernd zu beten, Versuchungen zu widerstehen. Fällt es dir leicht? Mir nicht. Und Gott erwartet es auch gar nicht von uns. Weil, wie gesagt, für uns ist es unmöglich. Es übersteigt unsere menschliche Kraft. Dafür brauchen wir seine Kraft, eine göttliche, eine übernatürliche Kraft. Und Gott möchte diese Dinge tun in unserem Leben. Gott möchte sein Leben durch uns leben. Jesus möchte sein Leben durch uns leben, wie er es getan hat vor 2000 Jahren in seinem irdischen Leib. So will er es heute durch uns machen. Wir sind der Leib Christi. Heute. Er möchte uns Anteil geben an diesem Auferstehungsleben Jesu, an seinen Ressourcen. Aber wir können das nicht produzieren. Wir können uns nur ihm zur Verfügung stellen. Uns ihm zuwenden, bitten. Und wie Maria, die Mutter Jesu, sagen, hier bin ich, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist unser Teil. Und dann hat der Heilige Geist Frucht durch sie gebracht, Leibesfrucht in dem Fall. Konnte sie nicht ohne fremde Hilfe. Sie hat gesagt, oh, ich weiß von keinem Mann, wie soll das geschehen? Unmöglich für sie. Aber der Heilige Geist brachte Jesus in diese Welt. Und das will er auch durch dich tun und durch mich tun. Geistlich gesprochen natürlich. Ich meine, wir Männer werden sowieso nie gebären, preis dem Herrn. Ich würde das gar nicht aushalten, ich bin so wehleidig. Aber der Heilige Geist möchte Jesus in diese Welt bringen, durch dich und in dir. Und wenn wir verstehen wollen, was der Heilige Geist in unserem Leben tun will, brauchen wir uns nur ansehen, was er in dem Leben von Jesus getan hat. Wir lesen im Philipperbrief im Kapitel 2 davon, dass Jesus die zweite Person des dreieinigen Gottes Mensch wurde und dass er in seiner Menschwerdung viele seiner göttlichen Eigenschaften, ich weiß nicht genau, wie man sagen soll, wäre nicht theologisch richtig zu sagen, er hat sie abgelegt, aber ich sage mal, er hat sie zurückgestellt, er hat sich entleert, er hat gewählt, nicht aus seinen eigenen persönlichen göttlichen Ressourcen zu leben. In Johannes 5, Vers 30 hat Jesus gesagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Kommt euch das bekannt vor? Er hat den Jüngern gesagt, ihr könnt nichts ohne mich tun. Jesus hat sich in der Art beschränkt, dass er gesagt hat, ich kann nichts aus mir selbst tun. Sondern er hat aus der Kraft des Heiligen Geistes gelebt. Ihr wisst, bei der Taufe, bevor Jesus seinen Dienst angetreten hat, ist der Heilige Geist auf ihn gekommen und er wurde zugerüstet zum Dienst. Und Jesus hat gelebt aus dieser Beziehung zum Vater durch den Heiligen Geist, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat gedient aus der Kraft des Heiligen Geistes. Also alles, was Jesus getan hat, wenn er gepredigt hat, wenn er Wunder getan hat, wenn er geheilt hat, wenn er Dämonen ausgetrieben hat, als er Versuchungen widerstanden hat, als er diesen geistlichen Kampf gekämpft hat, das hat er alles aus der Kraft des Heiligen Geistes getan. Und er sagt, ich tue nichts aus mir, sondern der Heilige Geist tut es in mir und er tut es durch mich. Warum hat Jesus so gelebt? Warum hat er sich derart begrenzt? Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, aber ein Grund ist, um uns ein Vorbild zu geben. Weil wir können das Gleiche tun. Wir können uns der gleichen mächtigen Person zur Verfügung stellen, wie Jesus es getan hat, und uns von ihr abhängig machen, so wie Jesus sich vom Geist, vom Vater abhängig gemacht hat, hier auf der Erde und so gelebt hat. Hey, das sind gute Nachrichten. Es kostet uns ein bisschen was, nämlich unseren Stolz und unsere Selbstgenügsamkeit und diese autonome Einstellung, die wir oft haben. Das müssen wir ablegen und wir müssen von dieser Unabhängigkeit in die Abhängigkeit von Gott hinein. Wir müssen, wir können, wir dürfen Vollgeist werden. Und was es eigentlich bedeutet, wenn ich sage, fülle mich mit dem Heiligen Geist, eigentlich bedeutet das, was Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Darum geht's beim Erfülltsein durch den Heiligen Geist. Um eine Hingabe, um eine Abhängigkeit, um eine tiefere Vertrauensbeziehung mit ihm. Das sehen wir in Jesu Leben. Jesu Leben war dominiert von Gott, dem Vater, durch den Heiligen Geist. Er war zugerüstet vom Vater durch den Heiligen Geist. In Lukas 3 lesen wir, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und Gott, der Vater und Jesus, die wollen auch in uns wohnen und uns beistehen und uns zurüsten. Und sie tun das durch die Person des Heiligen Geistes. Wenn wir durchs Neue Testament lesen, dann fällt uns auf, dass Jesus uns etwas Ähnliches verheißen hat. Er hat gesagt, wir lesen über ihn, er kehrte zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Das hat sie zu Zeugen gemacht. Und sehen die euch auch danach? Nach mehr Gottes Nähe, nach mehr Kraft, mehr Zeugnis zu sein für ihn? Ich möchte den Rest unserer Zeit in der Apostelgeschichte verbringen, eigentlich. Und ich möchte heute mal ein bisschen was anderes machen. Ich möchte mit euch so durch die Apostelgeschichte lesen, so als Teaser sozusagen, als Appetitanreger. Und ich möchte, dass wir sehen, wie Gott durch die Jünger gewirkt hat, wie abhängig die Jünger waren vom Heiligen Geist und wie mächtig er gewirkt hat. Ich denke aber, es ist wichtig, dass wir eines klar haben, wieder, es geht um die Beziehung mit einer Person. Und wir werden hier verschiedene Erfahrungen sehen, verschiedene Begriffe sehen. Ist oft nicht ganz so leicht, die fein säuberlich auseinanderzuhalten und zu trennen und einzuordnen, so in unsere lieben theologischen Schubladen einzupacken. Ich meine, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, war nicht so ein quadratischer Deutscher. Die haben ein bisschen anders gedacht damals. Jesus hat uns gesagt, der Heilige Geist ist wie der Wind, also sein Wirken, es ist schwer zu greifen, aber wir merken die Auswirkungen. Und wir werden hier Begriffe lesen, wie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist kam auf sie. Sie wurden getauft in Heiligen Geist oder mit Heiligen Geist. Also verschiedene Erfahrungen. Manchmal hatten sie diese Erfahrungen gleichzeitig, diese verschiedenen, manchmal an unterschiedlichen Zeiten. Manche Erfahrungen hatten sie immer wieder. Die große Diskussion in der Christenheit ist natürlich, was ist mit der Taufe im oder mit dem Heiligen Geist beschrieben, welche Erfahrung beschreibt es? Meine persönliche Meinung nach 1. Korinther 12, Vers 13 ist die Taufe in den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist die Taufe in den Leib Christi. Das heißt, die Jünger zu Pfingsten wurden zu einem geistlichen Leib, sie wurden zum Leib Christi gemacht. Also individuelle Christen wurden eins gemacht in dem Heiligen Geist. Geburtsstunde der Gemeinde. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Lukas und Paulus selben Begriff für unterschiedliche Erfahrungen gebrauchen. Also ihr könnt da gerne weiter diskutieren. Mein Punkt heute ist eigentlich, lasst uns nicht an Begriffen hängen bleiben, sondern lasst uns einfach diese Erfahrungen beobachten. Beobachten, was passiert, unabhängig davon, wie wir das nennen. Ich meine, ob ich jetzt sage, der schläft oder der pennt, ich beschreibe dieselbe Erfahrung. Ob ich sage, ich übergebe mich oder ich kotze, es geht um dieselbe Erfahrung. Okay, also lasst uns nicht an den Worten hängen bleiben, lasst uns die Erfahrung beobachten. Es ist übrigens erwähnenswert, dass die neutestamentlichen Briefe überwiegend anders, in einer anderen Sprache über den Heiligen Geist sprechen als Lukas in der Apostelgeschichte. In den Briefen lesen wir vor allem andere Begriffe. Da wird zum Beispiel gesagt, nach dem Geist wandeln oder im Geist sein, den Geist haben, durch den Geist geleitet werden, vom Geist gelehrt und geheiligt und begabt sein, den Heiligen Geist betrüben. Solche Ausdrücke, da lesen wir gar nicht viel von füllen und auf und innen und diese Dinge. Also wir lesen da eigentlich vor allem Ausdrücke, die Beziehung betonen. Ne? Und darum geht's eigentlich. Die Bibel lehrt uns im Wesentlichen drei Arten der Beziehungen mit der Person des Heiligen Geistes. Und Jesus drückt es aus durch drei verschiedene Präpositionen, nämlich bei und in und auf. Und das heißt jetzt nicht, dass der Heilige Geist irgendwie so Gymnastik macht. Oh, bei und in und auf und bei und in und auf. Ja, das sind Bilder, okay? Bilder für verschiedene Beziehungen. Also versucht es jetzt nicht zu, oh, der Heilige Geist kommt auf mich, oh, wo ist er denn? Hier am Kopf oder auf den Schultern. Es geht um Bilder, okay? Um Bilder für Beziehungen. Ich möchte gerne nochmal Johannes 14 lesen, wenn ihr mitlesen wollt, die Verse 15 bis 17. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde euch nicht verweist, zurücklassen, ich komme zu euch. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also da haben wir bei und in. Heiliger Geist ist bei uns vor unserer Bekehrung, vor unserer geistlichen Geburt. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr kennt den Heiligen Geist, weil er war bei euch, ihr habt ihn in mir wirken gesehen, ihr konntet ihn in meinem Leben beobachten. Er war bei ihnen, aber er war noch nicht in ihnen. Jesus hat sein Erlösungswerk noch nicht vollendet gehabt. Er hatte sie noch nicht erlöst von ihrer Sünde, die sie trennt von dieser geistigen Beziehung mit Gott. Aber dann, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen war und auferstanden ist, nachdem er sein Erlösungswerk vollbracht hat, haben diese Jünger die wunderbare Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist in sie gekommen ist, so wie Jesus das verheißen hat. Also der Heilige Geist, die Wohnung in uns, ist auch wieder ein Bild. Ne? Bild eigentlich, wenn wir zusammen wohnen, dann ist es ziemlich eng. Bild für eine enge Beziehung, für eine Einheit. Wir wurden geistig lebendig. Der Heilige Geist kam in uns. Wir wurden eins mit ihm. Und wir machen diese Erfahrung, wenn wir Jesus unser Herz öffnen. Wenn wir ihm bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir ihn brauchen. Wenn wir das, was Jesus für uns getan hat, sein perfektes Leben, das er für uns gelebt hat, den stellvertretenden Tod, den er für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, wenn wir das für uns persönlich annehmen und sagen, Jesus, ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Ich glaube, dass es für mich gilt. Ich möchte mich dem anvertrauen, dass du mich erlöst hast. Komm und sei du mein Retter und sei du mein Herr, dem unser Leben geben. Dann werden wir geistlich geboren, dann empfangen wir geistliches Leben von Gott und mit Gott, dann kommt er in unser Herz. Also der Heilige Geist kommt in uns. Und in dem Moment, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn er in uns ist, dann haben wir alles von ihm. Na, denkt Person. Manche Christen denken ein bisschen esoterisch, so Heiliger Geist ist so wie Energie, ups, jetzt ist ein bisschen was ausgelaufen, müssen wir wieder ein bisschen was nachfüllen, so. Ich denke nicht, dass es hilfreich ist. Lasst uns in Kategorien der Beziehung denken. Er ist eine Person. Und wenn du eine Person hast, dann hast du alles von ihr. Als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich die ganze Jennifer geheiratet. Ich bin nicht irgendwie dann mit dem Arm oder mit dem Bein nach Hause gegangen oder mit ihrem schönen Kopf allein. Nee, ich habe die ganze Person. Wenn du die Person hast, dann hast du alles von ihr. Aber das heißt nicht, dass es keine weiteren Erfahrungen gibt mit dieser Person. Also die Hochzeit ist ja erst der Anfang eines Lebens gemeinsam, nicht das Ende. Jetzt haben wir geheiratet, fertig, passt. Es ist der Anfang. Das heißt nicht, dass wir nicht wachsen können in der Beziehung. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist, der war bei uns, jetzt ist er in uns. Aber es gibt noch eine weitergehende, spannende Erfahrung mit Gott, dem Heiligen Geist, wo wir nicht nur diese intime Gemeinschaft mit Gott erfahren, sondern wo wir auch seine Zurüstung und seine Stärkung in unserem Leben erfahren und die geistlichen Gaben, mit denen er uns zurüstet, zum Dienst. Und davon hat Jesus gesprochen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8, haben wir auch schon gelesen. Jesus hat da gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also Kraft, um Zeugnis zu sein für Jesus. Und wir sehen den Unterschied vor und nach Pfingsten. Vorher dieser ängstliche Haufen an Jüngern und nachher haben wir mutige Prediger. Die hatten Kraft, Zeugen zu sein. Und sie hatten Zurüstung, sie hatten Vollmacht von Gott, sie hatten Kraft, sie hatten Mut, sie hatten Weisheit, sie hatten geistliche Gaben. Auch das ist eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und übrigens das Zeichen, dass jemand erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass jemand dominiert ist vom Heiligen Geist, ist die Liebe Jesus. Liebe Jesu, die in uns wirkt und aus uns herausfließt, die Frucht des Geistes. Daran können wir einen geisterfüllten Menschen erkennen. Nicht wie hoch er springt im Geist, sondern hat der Pastor Chuck immer gesagt, ich möchte sehen, wie gerade du gehst, wenn du wieder am Boden bist. Ne? Das ist, wenn die Liebe, die Frucht des Geistes sichtbar ist in deinem Leben, das ist nur aus seiner Kraft möglich. Aber drei Arten der Beziehung mit dieser Person des Heiligen Geistes. Immer tiefere Beziehungen. Wir kennen das aus unserer zwischenmenschlichen Ebene. Na, du kannst bei jemandem sein. Sagen wir im Supermarkt irgendwo neben jemandem stehen. Okay, ist eine Art der Beziehung, vielleicht gar nicht wirklich eine Beziehung, aber du bist bei ihm, okay. Und dann kannst du dich verlieben in diese Person und du kannst sie heiraten und ihr werdet eins. Das ist eine weitere, tiefere Erfahrung. Und dann kannst du erfahren, wie dein Partner dich stärkt. Wie gesagt, dir ihre Kraft und ihre Gaben zur Verfügung stellt. Und es passiert irgendwann zum ersten Mal, aber dann hoffentlich auch immer wieder in eurer Ehe, in eurer Beziehung. Also wie gesagt, die Hochzeit ist nicht der Anfang einer Beziehung, das Ende einer Beziehung, es ist der Anfang. Wir können die andere Person immer tiefer kennenlernen, immer mehr abhängig werden auch von ihr, immer mehr empfangen von ihr, uns immer mehr stärken lassen, auch von unserem Partner. Und das gilt auch für unsere Beziehung mit Gott, dem Heiligen Geist. Also, wie gesagt, denkt in Beziehung, lasst euch nicht hier von Begriffen hier verwirren oder dann einzelnen Begriffen hängen bleiben. Genau, mit dem Hintergrund lasst uns die Apostelgeschichte aufschlagen. Wir lesen einfach einmal schnell durch die Apostelgeschichte, okay? Das sind nur 21 Kapitel. Kein Problem, das schaffen wir. Wir beginnen gleich schon mal im Kapitel 2. Erste haben wir schon gelesen. Nicht wirklich. Aber Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Also Pfingsten, der Geist kommt auf sie, sie empfangen Kraft, die übernatürliche Fähigkeit, Gott in neuen Sprachen zu preisen und das Evangelium, Gott für das Evangelium zu preisen. Wir sehen eine vollmächtige Predigt von Petrus, der ängstliche Petrus, der Jesus verleugnet hat, und hier einen, dem alles egal ist, der vollmächtig predigt. 3000 bekehren sich gleich am Stück. Wow! Apostelgeschichte 3, da benutzt Gott den Petrus und den Johannes, um einen Gelähmten zu heilen. Sie werden verhaftet, sie werden vor dem Hohen Rat verhört. Und dann lesen wir im Kapitel 4, ab Vers 8, ihr seht, das geht schnell. Da sprach Petrus erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Seht ihr, was für ein Freimut er da hat. Das ist der Eckstein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute seien, also sie waren nicht auf der Uni, haben nicht Theologie studiert, aber die waren 3 Jahre mit Jesus, das ist die beste Bildung, die es gibt, da verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also wir sehen diese unglaubliche Freimütigkeit und dieses ganz klare Zeugnis. Und dann betet die Gemeinde. Und im Vers 31 im Kapitel 4 lesen wir: Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das war die Konsequenz davon. Aber wir sehen, sie wurden wieder mit Heiligem Geist erfüllt, also zumindest die Apostel zum zweiten Mal hier. War keine einmalige Erfahrung. Können wir immer wieder erfahren. Und dann wird das Gemeindeleben beschrieben. Und in Vers 33 lesen wir: Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Kapitel 5 hat der Petrus ein Wort der Erkenntnis über Ananias und Sapphira, dass sie Gott, den Heiligen Geist, belogen haben. Wir sehen Heilungen und Wunder. Die Lehren im Tempel werden wieder festgenommen und verhört, legen wieder machtvoll und mutig Zeugnis ab, predigen das Evangelium. Und wir lesen weiter im Kapitel 5, im Vers 30. Seht ihr wieder, wie krass, welche Freimut Petrus hier hat. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also wieder der Heilige Geist zeugt mit den Aposteln oder in den Aposteln. Kapitel 6 werden Diakone gewählt. Wir lesen von ihnen, dass sie Männer voll Glauben und des Heiligen Geistes sind. Einer von ihnen ist der Stephanus. Über ihn lesen wir im Vers 8, Kapitel 6. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Also alle haben sich zusammengetan, um gegen ihn zu streiten. Und wir lesen im Vers 10: Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Also hier Gabe der Weisheit. Gott hat ihm Weisheit geschenkt. Stephanus wird verleumdet, er wird angeklagt, er legt wieder eine machtvolle Predigt hin. Im Kapitel 15 lesen wir, der Alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Lasst uns im Kapitel 7 weiterlesen, im Vers 51. Seht hier auch wieder, was für eine krasse Zurechtweisung, was für einen Freimut er hatte. Erinnert euch, er spricht hier zu den Ältesten des Volkes. Also, wenn man es irgendwie auf die Volkskirche umlegen, wird hier vor das Kirchenkonzil gerufen und steht hier vor dem Papst und den Kardinälen. Und das sagt er ihnen, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten, des Messias zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Also, wow, das braucht Mut, so aufzutreten. Der ist wirklich gestärkt, hier durch den Heiligen Geist. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt, sie wurden überführt, auch das ist ein Wirken des Geistes, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Sie haben nicht Buße getan, haben nicht dieser Überführung gefolgt. Vers 55, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Da schrien sie mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Vers 59, und sie steinigten den Stephanus und der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, und niederknien lief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Also er betet für seine Mörder, die ihn hier steinigen. Wow, Frieden und Kraft für Jesus zu sterben. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben manchmal die komische Vorstellung, also zumindest in gewissen Kreisen, dass die Kraft des Geistes dazu da ist, irgendwie nur Wunder, abgefahrene Dinge, Erfahrungen. Nee, die Kraft des Geistes ist für unser tägliches christliches Leben. Meinen eigenen Schweinehund zu überwinden, Versuchung zu widerstehen, Frieden zu haben in Situationen wie diesen. Dazu brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes, genauso wie für übernatürliche Werke. Wir wollen es gar nicht gegeneinander ausspielen. Dann wird die Gemeinde zerstreut, Verfolgung, Erweckung in Samaria oder Samaria. Wir lesen weiter in Vers 14 im Kapitel 8. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und wenn wir weiterlesen, in Kapitel 8 spricht der Heilige Geist zu Philippus, und er versetzt ihn übernatürlich. Im Kapitel 9 bekehrt sich Saulus. Vers 17, Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm, das heißt dem Saulus, die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und er stand auf und ließ sich taufen, und er kennt den Paulus. Paulus ging raus und hat angefangen zu predigen, Jesus als den Messias, als den Retter zu predigen. Vers 31 lesen wir, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist unser Tröster, unser Beistand auch in diesem Sinn. Der Apostel Petrus hat inzwischen eine Tote auferweckt. Und dann hat Gott ihn zu den Heiden gesandt, er hat eine Vision empfangen. Petrus predigt das Evangelium den Heiden, die ersten Heiden bekehren sich. Kapitel 10, wir lesen die Verse 44 bis 48. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurden. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Kapitel 12, da befreit Gott den Petrus aus dem Gefängnis. Im Kapitel 13, lesen wir, es waren in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen und der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen war, und Saulus. Und dann lesen wir im Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, also per Gottesdienst gehalten, Gott angebetet, gefastet, da sprach der Heilige Geist, wahrscheinlich durch ein Wort der Prophetie, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und wir lesen im Vers 4 weiter, sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist gingen hier aufs Missionsfeld, auf die erste Missionsreise. Also der Heilige Geist sendet hier die ersten Missionare aus, er führt die Gemeindeleiter da in Antiochien. Die Missionare, die gehen nach Zypern, da konfrontiert der Petrus einen falschen Propheten. Vers 9, Kapitel 13, Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach, o du voller List, also hat hier ein Wort der Erkenntnis offensichtlich. Dieser falsche Prophet wird dann blind. Es geschehen Zeichen und Wunder in Ikonium, der Paulus wird gesteinigt und wieder auferweckt. Kapitel 15, das Apostelkonzil in Jerusalem, da sehen wir wieder Pastor Jakobus ein Wort der Weisheit empfängt, war vom Heiligen Geist geführt. Lasst uns lesen im Kapitel 15, Vers 28. Sie schreiben den Heidenchristen, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Dinge. Also auch hier waren die Leiter wieder geführt von dem Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte 16 hindert der Heilige Geist den Paulus und den Timotheus, das Wort Gottes in Asien zu verkündigen. Aber Paulus hat eine Vision von einem Mann in Mazedonien. Sie gehen nach Mazedonien. Ihr kennt die Geschichte, in Philippi wird der Paulus erstmal ins Gefängnis geworfen und der Timotheus. Sie preisen dem Herrn, Lobpreisen mitten in der Nacht, die Türen öffnen sich. Also auch hier sehen wir wieder den übernatürlichen Trost und die Freude im Heiligen Geist, trotz den widrigen Umständen. Der Dienst in Mazedonien, Paulus predigt in Athen, in Ephesus, legt der Jüngern die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Wir erleben hier Bekehrungen, Wunder, auch Verfolgung der Missionare. Kapitel 18, Vers 9, der Herr sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Also auch hier wieder der Trost des Herrn. Lasst uns weiter blättern zum Kapitel 20, Vers 28. Oder Vers 23 zuerst, da spricht Paulus zu den Ältesten von Ephesus. Und er sagt hier, dass der Heilige Geist ihm von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf ihn warten in Jerusalem. Also Gott, der Heilige Geist, hat ihn vorbereitet auf diese schwere Zeit. Vers 28, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Also der Heilige Geist beruft Leiter, er beruft Älteste in ihren Dienst. Kapitel 21, da verkündigen auch wieder verschiedene Propheten dem Paulus seine Gefangenschaft in Jerusalem an durch den Heiligen Geist. Das passiert dann auch. Die Juden verfolgen den Paulus, er ist super entmutigt. Im Kapitel 23, im Vers 11, lesen wir aber in der folgenden Nacht, aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Also wieder Ermutigung durch den Herrn, ganz persönliche Ermutigung. Paulus predigt vor Statthalter und dem König Herodes, er beruft sich auf den Kaiser, er wird nach Rom geschickt. Paulus hat ein Wort der Erkenntnis, dass sie Schiffbruch erleiden werden. Kapitel 27, Vers 21. Schiffbruch passiert dann natürlich auch. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, oh Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Also wieder hier ein prophetisches Wort. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in jener Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Also wieder persönliche Ermutigung und Trost. Kapitel 28 werden sie auf Malta verschlagen. Wir sehen, dass eine Giftschlange dem Paulus nichts anhaben konnte. Auch das, was Jesus schon verheißen hat. Schutz. Und der Heilige Geist bringt dem Paulus nach Rom, nicht ganz so, wie er sich gewünscht hat, wahrscheinlich. Aber er kommt da an und ist ein Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes. Also ihr seht, 10 Minuten durch die Apostelgeschichte, das geht. Liest sich schnell, aber in Wirklichkeit war es eine lange Zeit hier, natürlich viele Jahre, über 20 Jahre. Aber wir sehen diesen beständigen Trost und diese Stärkung und Führung und Zurüstung durch den Heiligen Geist. Habt ihr Appetit bekommen? Beim Lesen? Wahrheit ist, wir brauchen diese Erfahrung der Zurüstung und Stärkung durch den Heiligen Geist. Genauso, wenn nicht noch mehr, als die Apostel und die Jünger. Und zwar egal, ob Gott Erweckung für uns hat oder ob Gott einfach Dienst im Kleinen, Treue im Kleinen für uns hat, vielleicht unter Verfolgungen. Wer weiß, was Gott tun will. Aber wir brauchen ihn auf jeden Fall und seine Kraft, um Christ zu sein. Und wie gesagt, es ist einfach. Wir wenden uns ihm zu, wir bitten, wir empfangen. Und ich möchte dich einladen, wenn du dich heute ausstrecken willst, nach einer neuen Stärkung von Gott im Heiligen Geist. dass du einfach, um das sichtbar auszudrücken, aufstehst. Und dann wollen wir gemeinsam Gott bitten um eine neue Kraft, um eine neue Zurüstung von ihm an diesem Pfingstfest. Amen.
Amen.
Herr, danke, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast. Und danke, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen. Wir können es gar nicht, Herr. Und wir bekennen dir das heute. Wir erklären uns bankrott heute geistlich vor dir, Gott. Und Herr, ich bin durstig nach mehr von dir, nach diesen Strömen lebendigen Wassers in meinem Leben, die du verheißen hast, Jesus. Du hast gesagt, wer bittet, der empfängt, und wie viel mehr wird der Vater den Geist ihnen geben, die dich bitten. Und so kommen wir voll Vertrauen zu dir heute zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns stärkst und füllst und zurüstest ganz neu durch deinen Geist. Danke, Herr. Stärke uns jetzt und rüst uns zu, damit wir deine Zeugen sein können, wenn wir bei dieser Tür hier rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Herr, dass wir dich repräsentieren können in unseren Familien und auf unserem Job und Menschen, mit denen wir zusammenkommen, beim Einkaufen und wo immer wir mit Menschen zusammenkommen. Füll uns, stärk uns, rüst uns zu. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.